hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Ja, Rückenwind braucht man, wenn man schneller vorankommen will. Ne? Wenn man von vorne den Wind bekommt, dann bremst es einem aus. Aber Gott möchte, dass wir vorwärts gehen. Er möchte uns Rückenwind geben, dass es einfach ist, dass es Spaß macht, dass es losgeht. Gerade wie beim Segeln mit dem Segelschiff. Das Segel wird aufgespannt. Ja, und wenn dann der Wind von der falschen Seite bläst, dann bläst es sich in die falsche Richtung. Nein, dann musst du das Segel so spannen, dass es richtig ausgerichtet ist gegenüber dem Wind, dass man den Wind richtig einfängt. Und genauso ist es auch mit unserem Leben, mit Gott. Wir können unser Segel ausrichten nach dem, wo Gott ist, wie er sich bewegt, wo er gerade bläst. Und das machen wir jetzt am Anfang. Herr Jesus, hier sind wir. Und wir richten unsere Segel aus nach dir, Heiliger Geist. Und wir erlauben dir, dass du bläst, dass du wehst in unser Leben, dass du uns vorantreibst. Sensibilisier du uns für dein Wehen, für dein leises Wehen, aber auch öffne uns die Augen, wo dein Sturm weht, wo du stark und mächtig am Blasen bist, Herr. Und hilf uns und gib uns die Kraft, uns auszurichten auf dich. Du bist es, der uns vorantreibt. Ich bete jetzt auch, dass dein Wort, dass diese Lehre über die Kultur der Ehre, dass es etwas ist, was uns vorantreibt, was von dir kommt, was aus dir herauskommt, Heiliger Geist, und hineinbläst in unser Leben. Wir erlauben dir zu reden und zu wirken in unserem Leben, wie du es möchtest, Herr. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Wer war letzten Sonntag alles da? Ganz kurz mal Handzeichen. Ja, eine Großzahl. Da haben wir losgestartet mit unserer neuen Reihe Kultur der Ehre. Und heute haben wir den zweiten Teil, der heißt Trichter vom Himmel. Was soll das? Trichter vom Himmel. Ich habe mal einen Trichter mitgebracht. Trichter vom Himmel. Das ist ein kleiner Trichter. Ich habe leider keinen größeren Trichter gefunden. Trichter gibt's in fast allen Größen. Und wenn wir heute von einem Trichter vom Himmel sprechen, dann ist es nur ein Symbol für etwas, für ein Prinzip, das Gott in seinem Wort gesetzt hat, was den Himmel bündelt und auf die Erde bringt. Natürlich ist der Trichter nicht so klein, sondern es ist ein großer Trichter. Und es ist gut. Und Gott gibt gerne. Er ist der, der ausgießt, der seinen Wind schenkt, der aber auch sein Wasser, seinen Geist schenkt. Und wir als Kirche, wir als Einzelperson, als Menschen, die an Jesus glauben, können unser Leben so richtig formen lassen, wie so ein Trichter. Das ist was bündelt. Entweder fällt es irgendwo hin, oder der Segen, der von Gott kommt, der konzentriert sich und lässt sich so richtig positionieren und abfällen. Darum sprechen wir heute über dieses Prinzip, wie wir den Himmel auf der Erde etablieren können, wie wir ihn bündeln können. Was gibt es für Prinzipien im Wort Gottes? Wir haben gesprochen über, dass die Kultur der Ehre eine Kultur des Himmels ist. Wir sprechen hier nicht von Honig, sich gegenseitig um den Mund schmieren, sich gegenseitig zu ehren, um der Ehre willen, sondern etwas, was dem Wesen Gottes entspricht. Er ehrt dich, er krönt dich mit Herrlichkeit. Er ist ein Gott, der gerne ehrt. Und es ist sein Wesen. Und die ganze Bibel kannst du fast darauf reduzieren. Da, wo Menschen miteinander leben, da soll es in Ehre geschehen. Lehre über das Reich Gottes, die Zusammenhänge, Prinzipien, die den Himmel ermöglichen, den Himmel etablieren. Wie im Himmel, so auf Erden. Das beten wir auch im Vaterunser. Okay, lass uns da mal richtig rein starten. Was ist denn dieser Trichter? Was meine ich denn mit diesem Trichter? Es gibt ein Grundprinzip in der Bibel, dass wie dieser Trichter wirkt. Ihr kriegt es jetzt richtig eingetrichtert von mir. Ich möchte mit euch eine Stelle aus dem Alten Testament angucken. Und zwar 5. Mose 5. Vers 16, ja, da ist es. Da ist ein Gebot, da heißt es, ehre deinen Vater und deine Mutter, wie dein Herr, dein Gott, es dir geboten hat, damit deine Tage lang wären und du, damit es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es ist ein Gesetz. Im Alten Testament gab es viele, viele, viele Gesetze und eins davon war, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir wissen, dass diese Gesetze, kein Mensch schafft es, diese Gesetze richtig auszuleben. Und wir haben ja im Neuen Testament den Heiligen Geist, der uns hilft, ein neues Leben zu führen. Da ist die Gnade, die uns rettet, nicht das Gesetz und nicht das Gebot. Aber dieses Gebot zeigt uns ein Wesenszug Gottes. Und hier ist es ein Prinzip. Es geht nicht nur um Vater und Mutter. Hier geht es eigentlich auch um Vorgesetzte. Vater und Mutter sind die ersten Vorgesetzten in deinem Leben. Ja? Wenn du auf die Welt kommst, musst du tun, was dein Vater, was deine Mutter sagt. Und es gibt gute Vorgesetzte, es gibt nicht so gute Vorgesetzte. Aber das meiste und die meisten von uns haben gute Sachen mitbekommen von unseren Eltern. Ja, es war eine natürlich gegebene Leiterbeziehung da. Und dieses Prinzip kannst du auch anwenden. Es geht dann weiter. Im Kindergarten kommen dann die Erzieher, die Vorgesetzte sind, nachdem man sich richten muss. In der Schule die Lehrer. Ja, und oft meldet sich Rebellion. Ja, dann im Berufsleben der Chef. Und es kann so weitergehen in dem Land, die Politiker bis hin zur Bundeskanzlerin und so weiter. Auch in der Kirche gibt es verschiedene Dienste, Ämter und Leiter. Und dieses Prinzip umfasst nicht nur Vater und Mutter. Es umfasst alles, was mit Leiterschaft zu tun hat. Ehre deinen Vater und deine Mutter. In 1. Petrus 2, Vers 17, den Vers haben wir schon öfters gehört, den werden wir auch öfters nochmal hören, der heißt, erweist allen Ehre. Allen Ehre. Liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König, ja, hier immer weltliche Macht sozusagen, ne, habt Respekt vor denen, die euch vorgesetzt sind. Ehrt aber alle, auch die Untergebenen. Es gilt genauso auch für den König, der seine Untertanen ehren soll. Ja, er erweist allen Ehre. Ehrt den König. Und da gibt es eine ganz lange Passage, die lese ich euch auch vor, in Römer 13, 1 bis 7. Da heißt es, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber Böses tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer. Den Zoll, dem der Zoll. Die Furcht, dem die Furcht. Und die Ehre, dem die Ehre gebührt. Aber ja, wenn ich diesen Text lese, dann drängt sich mir zuallererst mal die Frage auf, was ist, wenn der Staat böse ist? Und Dinge beschließt, die böse sind und ich mich danach nicht halten kann. Ich glaube, hier geht es um ein Grundprinzip. Hier geht es in allererster Linie um diese Grundhaltung, die wir allen Obrigkeiten gegenüber einnehmen sollen. Eine Grundhaltung der Ehre, des Respektierens. Natürlich machen Regenten Fehler. Ja. Aber oft ist es so, dass wir vielleicht mal enttäuscht wurden, durch irgendeinen Leiter. Und das übertragen wir dann auf alle anderen Leiter, auf alle anderen Leitungsfunktionen, auf die Regierung. Es gibt so viele Dinge, die hier in der Welt wirken, die auch den Respekt vor Regierungen kontaminieren. Also wenn ihr mal die ganzen Verschwörungstheorien angucken, die so gibt, was die Regierung da alles im Hinterhalt planen soll und tun soll. Und wenn man dann sich da rein versteift, dann wird man immer misstrauischer, immer misstrauischer, immer misstrauischer. Dann kann man nicht einmal mehr für seine Obrigkeit beten. Aber dazu sind wir berufen. In 1. Timotheus 2, 1 bis 2 heißt es, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Es geht um Ehre. geht um Ehre. Wir ehren unsere Leiter, indem wir für sie beten. Wir ehren sie, indem wir sie segnen und für sie sind. Von der Grundhaltung her für sie sind. Und es ist schwierig. Vielleicht hat es dein Leiter nicht verdient. Dann schenk ihm Ehre, obwohl er es nicht verdient hat. Es ist ein Lernfeld. Wenn wir es nicht schaffen, Leiter zu ehren, wie wollen wir es dann bei Gott schaffen, der ja unser Leiter ist? Wenn wir es schon mit unseren irdischen Vorbildern nicht schaffen, wie wollen wir es denn mit Gott schaffen, der unser Vorbild ist? Deswegen hat Gott auch Leiter hier auf dieser Erde gegeben, dass wir lernen können, uns zu unterordnen. Unterordnung heißt nicht, wenn der Leiter sagt, spring aus dem Fenster, dann springst du aus dem Fenster. Unterordnung heißt ehren und respektieren. Eine Leitungsfunktion ist nämlich nicht einfach. Jeder, der ein Elternteil ist, weiß, es ist nicht einfach, Mama zu sein. Es ist nicht einfach, Papa zu sein. Es ist nicht einfach, Lehrer zu sein. Es ist nicht einfach, ein Dozent an der Uni zu sein. Es ist nicht einfach, in der Firma eine Leitungsposition zu haben. Oh, denn mit Leiten bekommst du Probleme. Den ganzen Tag bist du mit Problemen und Herausforderungen und Lösungsfindungswegen beschäftigt. Und es ist schwierig und es ist herausfordernd. Dafür braucht man Segen, dafür braucht man geistlichen Durchblick. Deswegen sollten wir jedes Amt respektieren. Und ganz besonders, und darum geht's heute, um die geistlichen Autoritäten. Es gibt geistliche Autoritäten, die Gott gesetzt hat, die wichtig sind für uns. Geistliche Autoritäten, von denen die Bibel spricht. Und ich glaube, wenn wir anfangen, diese geistlichen Autoritäten an die richtige Stelle in unserem Leben auch Gott zu erlauben, dass er sie in unserem Leben installiert, kommt Segen von Gott. Denn der Segen von Gott, der wird gebündelt durch Leitung. Philipper 2, 2 bis 3. So erfüllt meine Freude, dass ihr in derselben Gesinnung und dass ihr dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nicht aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer dem anderen höher achtet als sich selbst. Das ist so die Grundhaltung, den anderen höher achten als sich selbst. Und das ist Kultur der Ehre ganz praktisch. Ich möchte euch etwas vorlesen aus einem Buch, was richtig genial ist. Es heißt Kultur der Ehre. Kultur der Ehre, es ist ein Buch von Danny Silk, der ist aus der Gemeinde, der Bethel Church in Redding, Kalifornien. Und das ist eine recht große Gemeinde. In dieser Gemeinde ist Bill Johnson, der Pastor, sehr bekannter Pastor, denn die haben diese Kultur der Ehre richtig installiert bei ihnen in der Gemeinde. Das ist so klasse. Also wenn da gelehrt wird über Kultur der Ehre, das sagt fast jeder Christ, ja, stimmt, klasse, finde ich gut. Aber wenn man das dann mal erlebt, ich war selbst noch nicht dort, aber ich habe viele Gemeinden erlebt, die angefangen haben, diese Prinzipien in ihr umzusetzen. Wenn man das mal erlebt, wie da miteinander umgegangen wird, dann kriegt man immer größere Augen, immer größere Augen, immer größere Augen. Denn es sind nicht einfach nur Prinzipien, die da gelehrt werden, wie fast in jeder Kirche, sondern da wird es echt gelebt. Und es bringt so eine Freude, das bringt so eine Kraft. Und die ist so stark. Und ich möchte euch ein kurzes Zitat aus diesem Buch vorlesen. Der Begriff der Ehre hat in unserer heutigen Kultur einen schweren Stand. Unabhängigkeit wird gefeiert. Wir konzentrieren uns auf unsere persönliche Beziehung mit Gott und tun uns schwer damit, geistliche Autorität zu akzeptieren und andere höher zu achten als uns selbst. Das Resultat ist, dass wir vom Strom des Himmels abgeschnitten sind. In Hebräer 13, Vers 7 heißt es, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Denkt an eure Führer, das Wort Führer, das ist natürlich ein ganz schreckliches Wort für uns Deutsche, Führer. Aber das ist eigentlich das richtige Wort für Leitung. Denn ein Leiter leitet eine Institution, eine Firma oder irgendetwas. Ein Führer führt Menschen, leitet Menschen. Das ist der Unterschied in diesem Wort. Deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Wort. Es ist nur in unseren Kreisen in Deutschland, aufgrund unserer Geschichte, da gab es nämlich einen Verführer. Und der hat unser Land ins Verderben geführt. Und darum ist dieses Wort Führer so behaftet. Aber es sagt etwas aus, das grundlegend in der Bibel verankert ist. Es geht auch nicht darum, ihren Wandel nachzuahmen. Habt ihr das gesehen? Gedenkt eurer Führer und tut alles genau so, wie sie es getan haben. Nein. Schaut den Ausgang ihres Wandels, nicht den Beginn, nicht den Start, und manchmal gibt es auch Niederlagen, nicht auf das, sondern den Ausgang, also wie es am Schluss war, ja, wie hat er überwunden, wie haben die Leiter, wie haben die durchgehalten, wie haben die ihre Probleme gelöst oder wo sind sie vielleicht sogar gestrauchelt in ihrem Leben? Und ahmt den Lebenswandel nach? Nein, ihren Glauben nach. Ahmt ihren Glauben nach. Bei Mose war das so, als er das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat, gab es gleich ganz viele, die haben gemurrt. Denn Leitung und Veränderung bringt Gegenwind. Aber wenn wir den Segen wollen, so wie Moses ins verheißene Land, das war dieser Segen, der verheißen, der versprochen war. Und durch Moses und durch seine Führung wurde das eigentlich wie dieser Trichter in diese Richtung gebündelt. Wenn wir so einen Trichter haben, wenn wir wollen, dass hier eine Atmosphäre kommt in unserer Mitte, dann müssen wir achten, was Gott gesetzt hat, was Gott geführt hat und geschenkt hat. Und jetzt gucken wir uns genau das mal an, in Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wir sprechen deswegen von einem fünffältigen Dienst, wenn ihr das vielleicht schon mal gehört habt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle, die sich auch auf dieses Thema bezieht. Die steht in 1. Korinther 12, 28. Und da heißt es, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Hier sehen wir zuerst, Gott hat gegeben. Also sind nicht Menschen, die sich selbst berufen haben, die sich eingesetzt haben, jetzt bin ich das, was ich bin, und ihr müsst mir folgen, sondern Gott hat gegeben. Gott hat eingesetzt. Und es gibt auch eine Reihenfolge, da heißt es erstens als Apostel, zweitens Propheten, drittens als Lehrer. Man kann sich das ganz gut merken, auch wenn man die anderen beiden noch mit dazu nimmt. Nimm mal deine Hand und halte die mal so hoch. Ja, genau, klasse. Der Daumen ist Nummer eins, der Apostel. Ja, ganz interessant. Nummer zwei ist, kannst du mal weiterklicken, das müsste... Ja, da kommt's. Der Apostel. Nummer zwei. Was war die Nummer zwei? Die Propheten. Dann Nummer drei, der Evangelist. Dann der Ringfinger, der Hirte oder Pastor. Und das letzte, der Lehrer. Und wir werden uns jetzt mal alle fünf angucken. Das könnt ihr euch gut merken, das ist ein sehr gutes Beispiel. Wir starten mal bei Nummer eins, der Apostel. Was ist denn das? Was ist denn der apostolische Dienst? Was macht den aus? Ihr könnt ruhig nochmal die Hand nehmen. Das ist super. Der Apostel, der Daumen, der ist dazu da, um zu greifen. Ne? Also wenn ihr das mal guckt, stellt euch mal vor, ihr hättet keinen Daumen und ihr müsstet alles nur mit den Fingern packen. Das ist ziemlich schwierig. Und genauso ist auch der apostolische Dienst. Das ist etwas, das ist ein Macher. Der packt etwas, der umgreift etwas. Menschen, die in dieser Funktion von Gott hineingesetzt sind, die spürt man und die erkennt man daran, dass sie etwas greifen, dass sie etwas anpacken, dass sie etwas durchbringen. So wie der Paulus, der richtig was gemacht hat, der Gemeinden gegründet, hat gebaut. Er, das ist so ein richtiger Muskel, kann man sagen, der was umgreift. Und es ist übrigens der einzigste, der mit Leichtigkeit alle anderen Finger berühren kann. Probiert es mal aus mit dem kleinen Finger, den anderen, das ist schwierig. Aber der Daumen schafft es mit Leichtigkeit, alle anderen Finger zu berühren. Und so ist es auch, dass in dem Gabenprofil des Apostels von allem ein bisschen drin ist und er berührt auch alle Dienste mit Leichtigkeit. Er ist der Stratege. Das Herz des Apostels macht sich folgendermaßen bemerkbar. Und da möchte ich nochmal auf dieses Buch zurückkommen. Dieses Buch gibt's demnächst bei uns zu kaufen, da hinten. Und ich möchte euch mal eine Atmosphäre beschreiben, die sich breit macht, wenn apostolische Menschen anfangen zu leiten. Erstens, Anbetung und übernatürliches Handeln haben Priorität im Umfeld und im Leben der Heiligen, da die Gegenwart Gottes die absolute Nummer eins ist. Also Apostel, zuallererst geht es ihnen um die Anbetung und um das übernatürliche Handeln. Das hat eine Priorität, dass das in die Gemeinden kommt. Und da, wo apostolische Dienste sind, da spürt man das. Da ist diese Gegenwart Gottes, die wird wertgeschätzt, die wird geehrt. Zweitens, genau wie Jesus sind die Heiligen dazu gesandt, die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu gehören Krankheit, Leid und Bedrängnis. Das Leben der Heiligen soll allen Menschen auf Erden zeigen, dass Gott immer der Gute und der Teufel immer der Schlechte ist. Es demonstriert die Kraft Gottes, es demonstriert die Größe Gottes und dass er das Sagen hat. Drittens, das Reich Gottes besteht im Freude im Heiligen Geist. Daher soll die Gemeinde ein Ort übersprudelnder, überfließender Freude sein. Und es zeigt sich in unserer Kultur durch unheimlich verschiedene Art und Weise. Wir lachen, wir freuen uns, wir klatschen. Und das ist Freude im Heiligen Geist. Das ist ein Umfeld, das ein apostolischer Leiter schafft. Das sind insgesamt 7 Punkte. Ich finde die gut. Es ist der Wunsch Gottes, dass alle, die ihn noch nicht kennen, ihn zuerst als jemanden kennenlernen, der sie liebt und nicht als jemanden, dem sie dienen sollen. Nummer 5. Der Leib Christi wird aufgebaut und ausgerüstet, um eine strahlende, siegreiche Braut zu werden. Ganz gleich, wie die irdischen Bedingungen auch aussehen mögen. Nummer 6. Die Gemeinde soll eine weltweite Erweckung und Veränderung auslösen. Und Nummer 7. Nachfolgende Generationen müssen ausgerüstet werden, um die Offenbarung über das Reich Gottes weiterzutragen und zu demonstrieren. So, das sind so Dinge, die einem apostolischen Dienst wichtig sind und die der apostolische Dienst versucht, in Existenz zu bringen. Es geht um ein Erwachen. Manchmal ist man gefangen in Form und Tradition. Es ist gefangen in Kulturen, manchmal auch in Fesseln. Und ein apostolischer Dienst kommt und erschüttert dieses Ganze. Das ist wie so ein Wachrütteln und dann werden Gewohnheiten erschüttert und man denkt, wo soll ich mich denn jetzt festhalten? Und dann werden neue Leitplanken aufgebaut. Rütteln der Grundfesten. In 1. Korinther 3, 9-10, da sagt Paulus selbst etwas über den Dienst der Apostel, der total wichtig ist. Denn da heißt es, Gottes Mitarbeiter sind wir, und damit meint er sich und die anderen Apostel, Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Er bezeichnet sich als Apostel als Baumeister. Und dieses Wort hier steht eigentlich im Grundtext Architekton. Es ist also mehr als nur ein Baumeister, es ist ein Architekt. Als ein weiser Architekt, der den Grund gelegt hat. Also jemand, der etwas konstruiert und baut. Das ist der Dienst des Apostels. Er baut, er konstruiert, er formt neu. Er ist ein Architekt auch der Gemeinde. Er ist ein Architekt des Reiches Gottes. Wo hat er seinen Platz im Reich Gottes? Wo hat er seinen Platz in der Gemeinde der Apostel? Ganz wichtig, apostolische Dienste gehören ganz oben hin. Sie sind Nummer 1. Das sind diese visionäre Gemeindeleitung. Es gibt aber eine Gefahr. Denn wenn ein Apostel allein auf weiter Flur ist, schleichen sich Probleme ein. Ja? Es schleichen sich folgende Probleme ein, dass man vorangeht auch als Gemeinde und hier und da Leute vielleicht vom Topf runterfallen, die übersehen werden. Weil da dieses Hirtliche vielleicht gar nicht so stark drin ist. Die Himmelstüre wird zwar weit aufgemacht, aber auch die Hintertüre wird weiter aufgemacht. Manche Leute gehen. Gut, was Gott macht, aber ich gehe lieber woanders hin, wo es weniger emotional ist. Oder ich gehe lieber dorthin, da wo ich es so gewohnt bin, wie ich es gewohnt bin. Ich habe auch schon erlebt, dass manche anfangen, Gegenveranstaltungen aus Protest zu machen. Und es ist ein Davonrauschen. Deswegen ist es so wichtig, dass alle diese Dienste miteinander verknüpft und verzahnt sind und miteinander arbeiten. Denn Gott hat nicht nur Apostel gesetzt, er hat auch die anderen Dienste gesetzt. Aber wir müssen Gott zutrauen und es erlauben, dass solche Dienste in unserem Leben und auch im Leben der Gemeinde gesetzt werden, damit der Himmel auf die Erde kommt. Wir müssen es respektieren und ehren. Kommen wir zum Zweiten, der Prophet. Ganz eng neben dem Apostel. Ja, die zwei, die sind ziemlich dicke miteinander. Die vertragen sich auch immer richtig super gut. Ja, der Prophet, Finger, ist ganz gut. Der tut auch manchmal den Zeigefinger heben. Achtung, Vorsicht. Oder er zeigt auch, ne, da geht's lang. Ja, Gott hat gesagt, Gott hat geredet. Der Prophet, er lebt irgendwie im Himmel. Der ist immer irgendwie in himmlischen Sphären. Und der kommt dann in den Gottesdienst und wuff, landet ganz unten. So trocken, so langweilig. Was ist denn da los? Da ist ja noch viel mehr drin. Gott will reden. Also ein Prophet, der ist immer so mit den Emotionen auch ganz woanders, an einem ganz anderen Ort. Der ist irgendwo im Himmel unterwegs. Der ist da, ja. Er sieht. Das ist so die Aufgabe des Propheten. In allererster Linie sind es die Augen und die Ohren. Er sieht und hört aus der Gegenwart Gottes und auch der Mund. Er gibt diese Dinge weiter. Kennt ihr sicherlich den Witz? Treffen sich zwei Propheten, sagt der eine. Dir geht's gut und wie geht's mir? Ja, genau. So ist es, ne? Propheten, die sehen für die anderen oft ganz klar, für sich selbst manchmal nicht so klar. Ja, darum brauchen sie da auch ein bisschen Korrektur manchmal. Aber der prophetische Dienst, der erhöht die Erwartung der Gegenwart Gottes. Der prophetische Dienst, der macht so richtig schmackig. Wow, da gibt's ja noch mehr zu sehen. Problem ist, wenn Propheten anfangen wollen, das, was sie gehört haben, auch umzusetzen. So, jetzt habe ich gehört, jetzt müssen alle genau das tun, was ich gehört habe. Nein, sie sind die Augen, sie sind die Ohren und sie geben diese Sache weiter. Und dann gibt es die Verantwortung der anderen, wie sie das umsetzen, auch vor Gott. Sie sind nicht für die Umsetzung verantwortlich. Der Apostel und der Prophet, wie gesagt, sind ganz eng miteinander. Die sind ganz dicke und die verstehen sich prima. Und beide haben eine Sicht vom Himmel. Beide sind prophetisch sehr stark unterwegs. Beide können greifen, guck mal, Daumen und Zeigefinger, mit denen greift man unheimlich gut, ne? Also da kann man kleine Sachen, wo dran drehen, was machen. Die gehören eng miteinander zusammen. Und in Epheser 2, 19 bis 21 heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und Epheser 3, Vers 5, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Es geht um Offenbarung, es geht um den Ratschluss Gottes, ihn weiterzugeben an die Gemeinde. Was für ein wichtiger Dienst. Kommen wir zu dem nächsten Finger. Das ist genau der größte Finger. Wenn du mal deine Hand anguckst, na, guck mal, ist der größte Finger. Das ist der herausragendste Dienst oft auch. Der des Evangelisten. Das ist der auffälligste Dienst, der so nach draußen gerichtet ist. Der manchmal auch, wenn du mal so Reinhard Bonke kennst, das ist ein Evangelist, ja. Wow, Massen kommen da zum Glauben. Das ist ja, wow, riesengroß. Das ist eine Leidenschaft für Verlorene. Du kannst sagen, der Evangelist repräsentiert so ein bisschen das Herz Gottes. Er sucht das Verlorene. Ihm geht's raus, let's go. Wir müssen die Menschen erreichen. Der Pastor, der Hirte sagt immer, kommt rein, bleibt drin, ne, bleibt schön zusammen, Schafe. Der Evangelist sagt, raus. Deswegen, die zwei haben es manchmal nicht so miteinander, ja. So, der Evangelist sagt raus, der Pastor sagt rein. Aber es geht hier darum, um wirklich die Message weiterzugeben. Evangelisation findet auf so vielen verschiedenen Ebenen statt. Es kann eine Mission ist das, ja, die wir von Gott bekommen haben. Und die kann sich unterschiedlich gestalten. Es braucht solche Typen, es braucht solche Männer und Frauen, die als Evangelist unterwegs sind. Und dann kommen wir zum Ringfinger. Der Ringfinger, Ring steht für Gemeinschaft. Und das passt perfekt, der Hirte. Aber wenn das Schaf wegrennt, dann freut er sich nicht. Ja. Dem Hirten geht es genau darum, um die Schafe. Er ist bedürfnisorientiert. Er streichelt, er macht Seelsorge, er sucht Gemeinschaft und er fühlt sich ganz unwohl, wenn die anderen wegrennen. Wenn Leute die Gemeinde verlassen, oh, dann geht's ihm nicht gut. Dann geht es ihm ans Herz. Und der Hirte ist ganz, ganz wichtig für eine gut funktionierende Gemeinde. Die Gefahr ist, wenn Hirten Gemeinde leiten. Die Erfahrung ist, Gemeinden wachsen nicht. Sie bleiben klein, nämlich nur so groß, wie der Hirte die Fähigkeit hat, diese Gemeinde zu überschauen. Und er hält beieinander. Der Evangelist kommt überhaupt gar nicht zum Zug. Es ist stark mit Futter, hat es zu tun, mit Lehre, mit Essen. Aber manchmal ganz trocken und die Kraft Gottes da drin fehlt. Leider ist es auch oft die Erwartung an Pastoren heutzutage, die müssen solche Hirten sein. Die müssen diese Standards eines bedürfnisorientierten Leiters erfüllen. Und kirchengeschichtlich, manchmal ist es so gewachsen, manche christliche Bewegungen haben auch Pastoren immer als, also Hirten, als ihre Leiter. Und da wächst es nicht. Gerade momentan sind wir in einer ganz spannenden Zeit, auch in Deutschland, dass viele Gemeindebunde umdenken und sagen, hey, wir brauchen andere Arten von Leitung an der Spitze von Gemeinden. Wir müssen das anerkennen, was Gott in seinem Wort gesagt hat und die Plätze so füllen, damit wir diesen Trichter von Gott bekommen, damit der Segen von Gott auf die Erde kommen kann. Lehrer ist der Letzte, der Kleine. Ja? Ganz wichtig, der kleine Finger. Ist der wichtig? Was meint ihr, ist der wichtig? Sehr wichtig. Ja? Einmal ist der elegante Finger, ja? Also, ja, so wenn du dann die Teetasse hältst und das steht so ab, ja, das ist ganz schön elegant. Der fällt auch auf. Er ist für das Gleichgewicht der Hand zuständig. Den kannst du natürlich auch wegtun, geht auch gut, aber mit dem kleinen Finger ist er für das Gleichgewicht der Hand zuständig. Und mit dem kleinen Finger kommst du am allerbesten ins Ohr. Mit dem Daumen ist es ein bisschen schwierig, versucht immer reinzupressen. Der Kleine, der Lehrer, der schafft es, ins Ohr zu kommen. Und da gehört er auch hin. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Der Lehrer hat nicht die Aufgabe, Wissen zu vermitteln, wie in der Schule. In der Schule, die Schullehrer, die wollen Wissen vermitteln. Damit du weißt, die Jahreszahlen, wann, wer, wie, wo gestorben ist, wann, wer, wie, wo was gemacht hat, wann, wer, wie, wo was gesagt hat, warum, weshalb, wieso. Der geistliche Lehrer versucht, Erkenntnis in den Herzen wachsen zu lassen, dass man Gott erkennt, wer er ist, dass man in eine Beziehung mit ihm kommt, dass man reifen kann. Das sind die Dinge, die dem Lehrer auf dem Herzen sind. Epheser 1, 18 bis 19. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist es, dieses Erleuchten des Herzens. Das ist die Aufgabe des Lehrers. Wie wir sehen, 5 Dienste, die die Bibel beschreibt, mit unterschiedlicher Funktion, aber alle wichtig. Oft gibt es so Mischformen, ja, von was in Persönlichkeiten drin ist. Aber wir müssen sagen, okay, Gott, das ist die geistliche Leitung und wir brauchen das. Und wir ehren Gott damit, indem wir sagen, ja, ich anerkenne geistliche Leitung. Und es sieht einmal so aus, dass wir sagen, dann müssen die auch dort platziert sein. Und Gott hat sie ja gesetzt. Also müssen wir uns eins machen mit Gott und sagen, wir müssen sie an diese Stelle platzieren in unserer Kirche, wo sie hingehören. Und ihren Dienst anerkennen und ehren und achten, gut miteinander umgehen. Die natürlich sollen auch achten und ehren. Es geht hier nicht um Macht. Leider oft als Machtmissbrauch, auch in vielen Kirchen. Es geht nicht um Machtmissbrauch, es geht um das, was Gott sich gedacht hat, dass dein Himmel auf die Erde kommt. Darum beten wir das. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es geht darum, dass der Himmel auf die Erde einbricht und uns nicht nur besucht, sondern dass er etabliert wird. Und darum ist es wichtig, wie diese Dienste auch miteinander umgehen. Wie geht die Hand, wie gehen die Finger miteinander um? Es braucht diese Kultur der Ehre, damit die Hand zusammengehalten wird. damit die Finger am einen Strang ziehen und nicht der eine Finger was anderes macht als der andere. Und damit sie sich gegenseitig ergänzen in der Funktion, die sie haben. Dann kommt der Segen Gottes in eine Leitung, dann kommt der Segen Gottes in eine Kirche, dann kommt der Segen Gottes in eine Stadt. Manche sprechen auch vom vierfältigen Dienst und tun den Lehrer auch nur so ein bisschen noch nebendran. Der heißt ja auch und Lehrer. Das würde dann bedeuten, der Apostel und Lehrer ist eine Funktion, der Prophet und Lehrer eine Funktion, der Evangelist und Lehrer und der Hirte und Lehrer. Es geht darum, die Dinge, die auch in den einzelnen Diensten drinstecken, weiterzugeben, zu multiplizieren, dass es nicht nur einer bleibt, sondern dass es mehrere apostolische Dienste entstehen, dass mehrere prophetische Dienste entstehen, dass mehrere evangelistische Dienste entstehen, dass mehrere hirtliche Dienste entstehen, dass mehrere Leiter und Lehrer kommen. Das ist darum, es geht darum, dass sich etwas vermehrt und etabliert. Aber oft ist es so, dass solche Systeme und Prinzipien nicht berücksichtigt werden. Aber wir sollten sie berücksichtigen und sagen, ja, wir wollen umkehren von falschen Systemen. Wir wollen untereinander eine Kultur der Ehre etablieren. Ehren, nicht höher von sich zu denken und auch Selbsterkenntnis. Ich auch selbst erkennen, wo stehe ich denn da drin? Bin ich da? Bin ich dort? Wo bin ich denn? Und ganz ehrlich, auch mit seinen eigenen Diensten, mit seinem eigenen Gabenprofil umzugehen und nicht höher von sich zu denken. Und trotzdem ist da Wachstumspotenzial in noch mehr hinein. Manchmal muss auch der Umgang mit Leitung wiederhergestellt werden. Oder Heilung kommt. Vielleicht wurdest du ganz stark enttäuscht durch Leiter, durch Eltern, durch Lehrer, durch andere Leitungsfunktionen in deinem Leben. Vielleicht durch Pastoren, vielleicht durch einen Chef, durch irgendeiner, der irgendwo in Funktion war. Und der hat dich stark verletzt. Und ich bin heute hier und ich bin Leiter, bin Pastor. Und ich möchte hier auch ganz bewusst stellvertretend um Entschuldigung bitten. Da, wo Leiter dich verletzt haben. Da, wo in dir Zorn und Groll aufkommt. Wenn du das Wort Unterordnung hörst. Wenn du das Wort Leiter hörst. Ich glaube, Gott möchte uns heilen. Lass uns mal zusammen aufstehen. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Wir wollen dich ehren, Herr, indem wir Leitung akzeptieren. Leitung ehren. Jeder von uns hat Leiter. Wir wollen sie ehren und segnen. Wir wollen sie in die richtige Position bringen. Wir wollen diesen Trichter vom Himmel haben, der deinen Segen bündelt und auf die Erde bringt. Wir wünschen uns, dass eine Kultur der Ehre unter den Leitern entsteht, damit wir dich, den König, repräsentieren. Herr, und ich bete, dass da, wo wir schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Leitern, mit Vorbildern, dass du da hineinkommst und uns heilst.